Ja, also ich soll über ein riesiges Gebiet aus der pathologischer Sicht referieren, Zytologie, Histologie und molekulare Marker. Ich werde mich auf die Zytologie spezialisieren und dann auch auf die molekularen Marker. Die Histologie lasse ich so ein bisschen beilaufen, weil da gibt es nicht so viele Neuerungen als in den anderen beiden interessanteren Themen aus meiner Sicht. Punktionszytologie, dass sie notwendig ist, das haben wir schon gehört. Über Punktion selber möchte ich eigentlich nicht so viel reden, weil ich selber nicht punktiere. Ich kriege die Präparate, ich kann zwar sagen, was ich da drinnen sehe. Wenn viel Blut ist, dann ist es schlecht zum Beurteilen. Das heißt, wenn Sie Blut aspirieren, sollten Sie sofort aufhören zum Aspirieren. Man sollte eben diese Punktionstechnik wirklich lernen, also nicht nur in einem Vortrag hören, bevor man das durchführt. Und natürlich, das stimmt immer, dass man eine gewisse Anzahl an Punktionen sehen muss und dass ein Lehrkrankenhaus aus Gründen dessen, dass es beibringen soll, Punktionen einfach schlechtere Punktionszahlen hat. Auch die Ausstrichtechnik klingt zwar einfach, aber da sind sehr viele Artefakte auch möglich, indem man das Material quetscht, so lange wartet, dass dann in Fibrinschlieren drinnen liegt. Also auch da gibt es einiges, was man sagen muss, aber das sprengt jetzt mein Thema. Ich soll über Zytologie reden und nicht, wie die Zytologie entsteht. Das ist mir ein großes Anliegen, die klinischen Informationen, damit Sie einen guten zytologischen Befund kriegen, weil auch die Pathologen wollen nicht unbedingt ungebiased, also blinded das anschauen. Es ist immer gut, wenn man einen gewissen Hintergrund über diesen Knoten weiß. Lokalisation ist wichtig, auch für die Qualitätssicherung, damit man weiß, dieser Knoten, das ist wirklich der, der in der Histologie dann das Karzinom war. Oft ist es ja nicht der Fall. Wir sind in einem multinodösen Stromagebiet, wo mehrere Knoten da sind. Klinik, Wachstum ist wichtig, die Größe des Knotens, ein kleiner Knoten, da kann schneller mal auch von der Umgebung aspiriert werden als bei einem 4 cm großen Knoten. Auch solche Angaben sind für den Pathologen und für die Einschätzung des zytologischen Bildes wichtig. Calcitonin haben wir heute auch schon gehört, Szintigraphie auch, Immuntyropathie auf jeden Fall auch. Wenn eine Entzündung vorliegt, kann das das Bild auch beeinträchtigen ein bisschen. Und auch bisherige Therapien, Thyrostatika-Therapien machen Kernveränderungen, die ganz schön ausschauen können, wo die Pathologen dann auch oft Schwierigkeiten haben können. Und bekannte Malignome, das lege ich Ihnen ein Herz, dass auch ein 10 Jahre altes Nierenzellkarzinom in die Angaben hineinkören, weil das ist gar nicht so untypisch, dass es irgendwann einmal in die Schilddrüse metastasiert. So könnte der Zettel dann ausschauen, den Sie zu einem Pathologen schicken, wo man eben das Ganze ausfüllt. Das wäre dann optimal. Ich gehe jetzt kurz einmal so ins Lehrbuch hinein von der Pathologie. Histologische Diagnosen, die einfachsten und wichtigsten, gegenübergestellt. Und jetzt zeige ich Ihnen dazu die zytologischen Bilder. Als erster möchte ich bei den Entzündungen beginnen. Relativ einfach zu diagnostizieren. Wir wissen ja schon, diese Lymphozyten, Sternhimmelmakrophagen im mittleren Bild und dann auch immer wieder so oxyphil differenzierte Zellgruppen, das ist das klassische Bild, zum Beispiel einer Hashimoto-Thyreoiditis, kann meistens recht einfach diagnostiziert werden. Selten sehen wir eigentlich eine subakute granulomatöse Thyreoiditis, das muss man oft nicht punktieren, wenn es klinisch schon klar ist, vielleicht zweimal im Jahr, dass wir so etwas haben, ist auch meistens sehr gut zu erkennen an den Riesenzellen, die dann so Koloid umgeben. Auch eine akut eitrige Thyreoiditis, das ist noch seltener, da habe ich vielleicht ein, zwei Fälle in meinem ganzen 10-jährigen Leben da gesehen. Und das, was ich noch nie gesehen habe, zytologisch, ist eine Riedel-Thyreoiditis, habe ich aber auch histologisch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt über 10 Jahre Schilddrüsenpathologin, habe es nicht gesehen, also ich kann darüber nicht sprechen. Das häufigste dagegen, was ich am häufigsten sehe, sind benigne knotige Hyperplasien. Man sieht hier diesen makrofollikulären Bau und genau das spiegelt sich dann in der Zytologie wider. Man sieht großflächige Verbände, reichlich Koloid und das ist ein Zeichen, dass dieses Zellbild benign ist. Sind meistens gut zu erkennen. Das nächste wäre das follikuläre Adenom. Da muss man zur Histologie schreiten und schauen, wie grenzt sich das follikuläre Karzinom von Adenom ab. Und der einzige Unterschied von der pathologischen Seite ist, dass das Karzinom einen Kapseldurchbruch hat oder Kapselgefäßeinbrüche. Stellen Sie sich das vor, kann man das in der Zytologie sehen? Nein, natürlich nicht. Also selbst wenn das follikuläre Schilddrüsenkarzinom so grob invasiv ist und schon in die Jugularvenen hineinwandert, ist der Zelltyp noch immer ähnlich dem von einem follikulären Adenom. Diese beiden Tumoren kann man nicht voneinander unterscheiden. Es gibt ein Zellbild, das beschreibt das, das ist die sogenannte follikuläre Neoplasie, wenig bis fehlendes Koloid, kleinfollikuläre Verbände und Zellreichtum. In ca. 15-30% findet sich da ein Karzinom dahinter und in der Regel gilt das als Abklärung, als Operationsindikation. Jetzt haben wir dann noch weitere malignen Diagnosen, histologische. Ein papilläres Schilddrüsenkarzinom kann in den meisten Fällen relativ gut erkannt werden. Die Kernkriterien, die ein papilläres Schilddrüsenkarzinom ausmachen, die Kerneinschlüsse und Kernfältelungen, sieht man am besten in fixierten Präparaten. Deswegen würde ich immer die punktieren wollen, empfehlen, dass sie auch fixierte Präparate zum Pathologen schickt, die sie dann pappfärben können, wie hier. Und da sieht man sehr schön diese papillären Strukturen in der Histologie und hier im Vergleich eben die zytologische papilläre Struktur von so einem größeren aspirierten Zellverband. Das medulläre Schilddrüsenkarzinom, das sehe ich selber äußerst selten. Bei uns werden alle Patienten eben mit Calcitonin vorher untersucht. Es wurde auch bis jetzt immer in der Vergangenheit der Pentagastrin-Test gemacht. Das ist jetzt leider ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall, viele sehen wir nicht, weil wenn der Calcitonin-Test auffällig ist, dann muss man nicht unbedingt zur Feinnadel greifen. Es ist auch nicht das einfachste Bild für den Zytologen. Oft wird das als follikuläre Neoplasie interpretiert. Das kann passieren, selbst den erfahrensten Pathologen, wenn man nämlich im Zytoplasma nicht diese schöne feine Granulierung gut erkennen kann, dann kann es eben auch schwierig werden. Meistens aber doch zumindest zu einem abklärungswürdigen Bild führt das medulläre Schilddrüsenkarzinom. Eine Entität, die ist 2004 erst dazugekommen in die WHO, das ist das wenig differenzierte Schilddrüsenkarzinom, früher auch insuläres Karzinom genannt worden, das eben so solide Strukturen ausbildet, insuläre meistens oder trapikuläre, zeichnet sich dann in der Zytologie als dreidimensionale Verbände aus, kann bei, weil sie oft geringe Kernatypien haben, eine follikuläre Neoplasie ausmachen. Wenn Nekrosen in diesem Tumor vorkommen und die Kernatypien etwas heftiger sind, dann ist oft die Differentialdiagnose zu einer Metastase von einem Adenokarzinom nicht so einfach. Das heißt, die Entitätsdiagnose ist schwierig, dass es abzuklären ist, ist in der Zytologie relativ einfach zu finden. Auch einfach von der Malignität zur Bestimmung ist meistens das anaplastische Schilddrüsenkarzinom, außer sie aspirieren nur Nekrose, dann ist es halt nicht beurteilbar. Sonst finden sich sehr hochgradig atypische Zellen. Auch hier kann ich eine Metastase rein vom undifferenzierten Stadium des Tumors schon nicht ausschließen. Muss man natürlich immer die Klinik haben, das gilt aber genauso in der Histologie. Also in der Histologie habe ich ein undifferenziertes Karzinom, das muss klinisch sozusagen eines Primum entsprechen, damit ich das auch sagen kann, dass es ein Schilddrüsenkarzinom ist, ein anaplastisches. Eine Hilfestellung ist immer, dass es eher im höheren Lebensalter auftritt. Also vor 60 ist eine Rarität und meistens nach 70. Und das nächste wären die Metastasen, die ich hier noch einmal kurz ansprechen möchte. Also das sind meistens ziemlich klare maligne Zellbilder. Hier haben wir ein Plattenepithelkarzinom gehabt. Das ist ein Melanom mit dem typischen Pigment. Und das ist ein kleinzelliges Bronchuskarzinom, was man über die Zytologie halt diagnostiziert hat, wo sich nachhinein herausgestellt hat, dass der Patient halt ein Bronchuskarzinom, ein kleinzelliges hatte. Und das habe ich schon einmal erwähnt, das sind die schwierigeren Diagnosen, ein Nierenzellkarzinom. Da hätten wir halt gern, dass die Kliniker, wenn sie es schon wissen, auch auf den Anweisungszettel schreibt, sonst könnte man das auch mal mit Makrophagen verwechseln, weil die oft ein weites Zytoplasma haben. Die Kernatypien, die zeigen uns dann doch, dass es um einen malignen Tumor oft handelt. Aber wie gesagt, klinische Angaben sind da oft sehr, sehr hilfreich für den Pathologen. Nun, dann haben wir alles eigentlich vollfüllt, also so ungefähr geht das im Crashkurs Histologie und Zytologie. Ganz so einfach ist es nicht, es gibt Stromanodosen, die adenomatös sind, die kleinfollikulär sind, die eine follikuläre Neoplasie machen und es gibt papilläre Schilddrüsenkarzinome, vor allem follikuläre Varianten, die haben Kerne wie ein echtes papilläres mit den klassischen Papillen, aber wachsen follikulär. Da kann oft sein, dass das zytomorphologische Bild relativ schwierig zu diagnostizieren ist als papilläre Schilddrüsenkarzinom, die werden häufig als follikuläre Neoplasie diagnostiziert, insbesondere wenn kein fixiertes Präparat da ist, wo man die Kernkriterien relativ gut erkennen kann. Nun, so schaut einmal das Lehrbuch aus. Zur Schilddrüsenzytologie in Österreich möchte ich sagen, dass es sehr heterogen gemacht wird. Also Sie werden immer wieder vom Pathologen unterschiedliche Befunde kriegen. Es gibt derzeit auch keine Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen von irgendwelchen Fachgesellschaften. Es wird derzeit daran gearbeitet. Es werden verschiedene Klassifikationssysteme verwendet. Freitexte ohne Klassifikation, PAP-Klassifikation, die eigentlich hier gar nichts zu suchen hat. Das ist für die Gynäkopathologie und ich finde nicht für die Schilddrüsenzytologie geeignet. Dann gibt es eine schon etwas ältere ABC0, eine österreichische interne Klassifikation von Dignitätsgruppen. Und dann gibt es eben die, über die ich dann noch reden möchte, die Bethesda-Klassifikation 2010 ist die publiziert worden, aus Amerika kommend, die auf die evidenzbasiert ist. kurz, das sage ich nur deswegen, weil im AKH befunden wir eben so und es muss nicht jeder Pathologe so arbeiten. Es gibt so diagnostizieren. Es gibt leider noch keine wirklichen Richtlinien. Wir haben eine Diagnose mit einem Freitextfeld und seit sicherlich 10 Jahren ungefähr verwenden wir so Dignitätsgruppen, die werde ich dann nachher auch noch einmal genauer erläutern, um den Kliniker einen Hinweis zu geben, wie ist das einzuordnen. Und schließlich und endlich seit 1,5 Jahren oder 2 Jahren verwende ich auch diese Bethesda-Klassifikation, weil ich glaube, dass so eine internationale Klassifikation die Vergleichbarkeit möglich macht. Und nachdem sie auch noch evidenzbasiert ist und es diesbezüglich keine andere Klassifikation gibt, ich sie eigentlich durchaus entsprechend finde. Das sind diese Klassifikationsgruppen, die wurden von der Österreichischen Gesellschaft für Zytologie mal entwickelt für Statistikauswertungen. Und wir haben sie halt hergenommen, weil nichts anderes da war und haben sie ein bisschen abgeändert. Wir haben diese auffällige, unklare Dignitätsgruppe in follikuläre Neoplasie und papilläre Schilddrüsenkarzinome können nicht ausgeschlossen werden, unterteilt. Und sonst eigentlich diese Gruppen durchaus gelassen. C ist immer so malign und hochgradig verdächtig, das ist wichtig, weil der Chirurg macht dann immer gleich eine komplette Thyroidektomie zum Beispiel. Also wenn da ein entsprechendes Karzinom dahinter steckt. Also dementsprechend wird auch die chirurgische Planung bei uns vollzogen. Das ist eine kleine Auswertung von den letzten 3 Jahren, die ich durchgeführt habe. Follikuläre Neoplasien waren 42, davon waren 8 malign, das sind 19%. Da liegen wir ungefähr in einem Range von der follikulären Neoplasie. Es ist in multinodösen Stromagebieten eher immer am unteren Ende, weil wir mehr benigne Herde haben, allein durch die Hyperplasie, diese adenomatösen Knoten, als eben in einem anderen Gebiet, wo nur singuläre Knoten sind, wie in Amerika. Diese B2 haben wir 13 Karzinome von 17 Fällen gehabt, das sind 76%, und bei den Karzinomen habe ich 50 Maligne gehabt und einen, der war benign, das war im Zustand nach Strahlentherapie beim Speicheldrüsenkarzinom, sind die strahlentherapierten assoziierten Veränderungen, waren da der Ausschlag, warum das als Karzinom gewertet wurde. Es sind, wie gesagt, follikuläre Karzinome, die in erster Linie bei der follikulären Neoplasie rauskommen. Und hier und da auch ein papilläres Schilddrüsenkarzinom. Bei uns waren bei den B2-Tumoren hauptsächlich papilläre oder nur papilläre Schilddrüsenkarzinome. Das sind noch die Karzinome, die wir gehabt haben. So papilläre sind immer die häufigsten, die wir zur Punktion bekommen. Selten medulläre Schilddrüsenkarzinome. Da war auch eins dabei, wo der Calcitonin-Spiegel nicht erhöht war. Also auch das gibt es. Und anaplastische Schilddrüsenkarzinome und wie gesagt auch Metastasen. NOS sind Karzinome, wo der Pathologe sie nicht gut zuordnen kann, ob es papillär oder follikulär ist. Darauf will ich aber jetzt nicht im Detail eingehen. Das würde den Vorlesungsrahmen doch eher sprengen. Nun, das möchte ich schon vorstellen, weil das ist was Neues. Seit 2010 gibt es diese Bethesda-Klassifikation und die ist eben evidenzbasiert. Die ist für die Schilddrüse gemacht und nicht für irgendein anderes Organ. Und das ist der Vorteil an dieser Klassifikation und sie wird international benutzt. Es ist die am häufigsten verwendete Klassifikation mittlerweile. Es gibt viele Länder, die es noch ablehnen, aber es gibt viele Länder, die sie eben auch benutzen. Sie hat 6 verschiedene Klassifikationsgruppen, Non-Diagnostik, also nicht beurteilbar, benigen, Atypie of Uncertain Significance und Follicular Lesion of Undetermined Significance, das ist eine umstrittene Gruppe, darüber habe ich noch nicht geredet, aber sonst kennen wir alles. Follikuläre Neoplasie, dann gibt es eine Verdachtsgruppe, das ist so wie bei uns die B2-Gruppe und dann gibt es eben die wirklich maligen sind in der Zytologie. Also das ist der Vorteil bei dieser Bethesda, was Sie hier auf dieser Folie sehen. Wir haben hier angegeben Risk of Malignancy, das ist aus verschiedensten Studien herausgenommen, welche Malignitätswahrscheinlichkeit das eine oder andere zytologische Bild hat und damit, glaube ich, kann ein Kliniker recht gut arbeiten. Ob das jetzt in einem multinodösen Stromagebiet wirklich in der gleichen Form gilt, das sei noch zu untersuchen, muss man auch dazu sagen. Benigen 0-3%, diese Ausflussgruppe, da ist die Datenlage sehr schwierig, weil es diese Gruppe früher nie gegeben hat, also das würde ich mit Vorsicht genießen, und follikuläre Neoplasie, da gibt es recht gute Daten zwischen 15-30% und eben suspicious for malignancy und malignant. Und sie bieten auch eine entsprechende klinische Abklärungsmethode auf Basis der Zytologie an, so ein usual management. Wir haben dann relativ einfach das übersetzt, also ich habe einfach nur die B0-Gruppe dazugegeben, wir haben sicherlich sehr wenige dieser Fälle, aber manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob man jetzt wirklich sagen kann, das ist jetzt operationsabklärungswürdig, darüber möchte ich aber jetzt im Detail nochmal einhergehen. Diese neue Gruppe wird definiert als Zellen mit architektonischen und nuklearen Atypien, die nicht ausreichend sind, um sie als Verdachtsgruppe für Malignität oder Neoplasie zu werten, aber sie sind doch so viel, dass man es nicht mehr als benign bezeichnen kann. Das ist ein, mit dem fängt keiner was an, auf gut Deutsch. Es gibt dann einzelne Szenarien, die in dieser Bethesda-Klassifikation berichtet werden, und das häufigste, das sind punktionsbedingte Veränderungen, also zu wenig Zellmaterial haben wir hier zum Beispiel, kleinfollikuläres Muster mit zu wenig Zellmaterial, auch das gleiche mit oxyphilen Zellen, reine oxyphile Zellbilde mit wenig Zellmaterial oder Lufttrocknungsartefakte, nicht schnell genug ausgestrichen, zu viel Blut, Clotting Artifacts. Und wenn da irgendwelche nuklearen Atypien sind, dann ist oft für einen Pathologen schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt ein papilläre Schilddrüsenkarzinom oder ist doch nur ein Artefakt. Und bei dieser Gruppe wollen sie eben, oder in erster Linie empfiehlt man da eine Repunktion. Es gibt dann ein paar Zellbilder, wo sie sagen, wenn Benignes mit so ein paar Malignitätskriterien dabei sind, dann könnte man auch das in die Gruppe reingeben, weil wenn das ganze Material hyperplastisch ist und dann ist irgendwo eine Zellgruppe, die auffallend ist, ist die Frage, ob wir es wirklich abklären wollen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Zellbild, viel Blut und einzelne kleine Follikel. Möglicherweise ist das eher follikuläre Neoplasie, nur das Blut hat das Ganze ziemlich auseinandergedrängt. Dann haben wir hier einen hyperplastischen Knoten. Sie sehen diese großen flächigen Verband, wie ich es bei der Hyperplasie gezeigt habe. Und dann hier so einen intranukleären Zytoplasmeinschluss, haben Sie gesehen bei der papillären Schilddrüsenkarzinom. Das ganze Punktat hat so ausgeschaut und da war eine so eine Gruppe drinnen. Ich meine, ich traue mich das nicht negativ zu geben, aber eine Operation deswegen zu machen, auch nicht, ja, unbedingt. Ja. Kann natürlich auch ein Mikrokarzinom sein, kann ich nicht ausschließen. Lymphozytäre Zellbilder, ungewöhnliche, sind auch bestimmt, es sind auch drinnen, die müssen wirklich sehr ungewöhnlich sein, wie hier unten zum Beispiel, das war auch ein Malt-Lymphom, und da sagen sie, man könnte zum Beispiel eine Flowzytometrie machen, um dieses Malt-Lymphom wirklich dingfest zu machen. Die Ausflussgruppe ist das, was am meisten umstritten ist international. Sie hat nämlich auch eine hohe Inter-Observer-Variation. Also wenn sie das verschiedenen Pathologen die Präparate gibt, die man da einordnet, dann sagt eine, das ist benign, das ist abklärungswürdig. Eben das ist der Grund, warum es auch diese Gruppe gibt. Man muss aufpassen, dass nicht zu viele werden. Es gibt Studien mit 18% in dieser Gruppe, da fängt der Kliniker gar nichts mehr mit der Zytologie an. Was mache ich bei so einem Fall, wenn ich 18% habe? Und die Bethesda hat gesagt, die höchste Zahl sollte 7% sein und nicht mehr an die Gesamtheit der Punktate. Nun, ist Molekularpathologie die Lösung? Das ist jetzt sozusagen der nächste Teil des Vortrags bei mir. Klingt recht gut, gerade für unklare zytologische Befunde, die kennen wir, wir haben ja vorher gesehen, es gibt keine andere Abklärungsmethode, die das noch besser machen kann. Also zeigt sich die Molekularpathologie. Hier ist eine Studie, die sich genau auf diese Ausflussgruppe ausgerichtet hat, also die hat untersucht, ob ich jetzt mit einer molekularpathologischen Methode die besser klassifizieren kann. Sie haben verwendet Mutationsanalysen für das BRAF-Gen und für die RAS-Gene NRAS und HRAS und haben auch noch Translokation PAX8 PPA Gamma sich angeschaut und das als positiven Befund gewertet, wenn dort eine Mutation oder eine Translokation da war, und siehe da, von 20 Karzinomen, die bei Operation bei dieser Gruppe gefunden wurden, wurden 12 entdeckt anhand dieser Mutationen. Und nur 8 wurden nicht entdeckt. Also eine hohe Spezifität, weil es gibt keinen einzigen falsch Positiven, und die Sensitivität, naja, ist aber nicht so schlecht. Klingt ja alles recht gut, aber also ich habe diese Studie etwas vorsichtiger gelesen. Das ist jetzt sozusagen das, was man über die Schilddrüse kennt. Welche Mutationen haben diese Karzinome? Welche Mutationen haben Adenome? Und wenn ich mir anschaue, dass RAS zum Beispiel, eben dieses NRAS oder HRAS zusammengefasst, kommt bei 45% der follikulären Karzinome vor. Vorhin waren das alles, wenn man zurückgeht, geht das auch zurück? Ja, vorhin waren das alles papilläre Schilddrüsenkarzinome, follikuläre Variante. Also es ist schon interessant, dass da 10% eigentlich nur papilläre sind und eigentlich follikuläre sein sollten. Und dann gibt es hier 30% Adenome. Diese Mutation finden wir auch bei Adenomen. Also die Frage ist, ob das wirklich so gut geht, wie diese Studie sagt, aus der Gruppe von Nikiforov, das weiß ich nicht. Also das bin ich mir nicht ganz so sicher. Wenn man sich dann das PAX8 PPA Gamma 1 anschaut, das soll vor allem bei den follikulären Karzinomen vorkommen, 30-40% und unter 5% bei den papillären Schilddrüsenkarzinomen, dann aber wenn follikuläre Varianten. Aber bitte, auch hier haben wir in 7% der Adenome, die auch eine sehr häufige Diagnose ist, eben diese Translokation. Also die Ergebnisse gehen eigentlich nicht einher mit dem, was man von diesen Tumoren kennt. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Hier, was noch zu erwähnen ist, das BRAF, das kommt sehr häufig vor, 45-50% von den papillären Schilddrüsenkarzinomen, wir haben eine BRAF-Mutation, und zwar ganz spezielle, das ist das V600E-Mutation, das ist eine ganz spezielle Mutation, die ist sehr spezifisch für das papilläre Schilddrüsenkarzinom. Das finde ich nur in papillären Schilddrüsenkarzinomen oder in wenig differenzierten oder undifferenzierten Karzinomen, die aus diesen Papillären entstanden sind. Sonst finde ich diese Mutation nicht. Und die ist relativ häufig, aber wenn man sich vorher anschaut, nur drei dieser Tumoren der papillären Schilddrüsenkarzinome wurden eigentlich über das BRAF dann im Nachhinein aus dieser Ausflussgruppe entdeckt. Warum, das kann ich Ihnen sagen, weil die Tumoren, die das BRAF können, klassisch aussehen. Die sind in der Zytologie sehr leicht zu erkennen. Die anderen Sachen, es gibt noch das RET-BTC, was relativ noch häufiger vorkommt mit 20% bei den papillären Schilddrüsenkarzinomen. Das könnte man sich auch hernehmen, das zeige ich noch eine Folie. Und dann kommen noch viel seltenere Mutationen, vor allem bei den differenzierten Karzinomen, die dann eigentlich eine geringere Rolle mehr spielen bei einer Screening-Methode, sage ich einmal. Ich möchte nur kurz nochmal auf das RET-BTC-Translokationen einhergehen. Die sind klassisch bekannt beim papillären Schilddrüsenkarzinom. Entstehen oft strahlenassoziiert, sind dort zum Beispiel nach einem Reaktorunfall deutlich erhöht und haben eine erhöhte Inzidenz, also die steigen dann in der Detektion, der Anteil der papillären Schilddrüsenkarzinome. Es gibt verschiedene Detektionsmethoden in der Pathologie und das ist die Schwierigkeit bei der Molekularpathologie. Je nachdem, welche Detektionsmethode ich verwende, desto sensitiver kann ich werden. Und wenn ich jetzt einen Sausan-Plot mache auf einer RT-PCR, das ist eine sehr sensitive Methode, dann kriege ich auch schon die ersten benignen Fälle, die darauf ansprechen, wo vielleicht ein, zwei Zellen diese Translokation schon haben. Bei Entzündungen kennt man das auch schon, dass es im Entzündungsbereich diese Translokationen gibt. Auch bei einer normalen RT-PCR gibt es hier und da eben benigne Fälle, die positiv werden. Hier gibt es wieder eine Studie, Niki Vorhoff, die hat 0 von den benignen Fällen, die waren alle super getrennt. Dazu muss man sagen, quantitative PCR, der hat wahrscheinlich den Cut-off-Level für dieses Kollektiv so genommen, dass es eben gut zu trennen war. Ob das bei den nächsten 20 Karzinome dann auch so gut funktioniert, das weiß ich nicht. Weitere molekulargenetische Faktoren, die derzeit in der Untersuchung sind, ja, also die Wissenschaft hat kein Ende, sind miRNAs. Das sind ganz kurze MikroRNA-Stücke, wo man mittlerweile weiß, die beeinflussen die Translation und Transkription verschiedener Gene im epigenetischen Sinne. Es hat sich in den letzten 5 Jahren, gibt es da unzählige Studien, was aber sehr interessant ist, man schaut sich immer verschiedene miRNAs an und jede dieser Studien verwendet ein anderes Set an miRNAs. Daraus abzuleiten, was wir jetzt in der Klinik verwenden sollen, ist praktisch unmöglich. Die Ergebnisse sind zwar immer sehr nett mit hohen Spezifitäten oder auch hohen Sensitivitäten, aber wenn man sich dann anschaut, na, was soll ich mir jetzt von diesen miRNAs anschauen, dann stöhnt man und denkt sich, eigentlich weiß ich es nicht genau. Das ist die neueste Studie, die ich vorstellen möchte, molekulargenetische Methoden. Ganz tolle Studie, prospektive Studie in Amerika, Multicenter, also super organisiert, von einer Firma unterstützt, Veracyte. Die haben einen Chip entwickelt, den Affirma-Chip. Das ist ein auf Affymetrix-Hybridisierungsbasis basierender Chip, der mRNA-Expressionen misst. Sie brauchen dafür relativ viel Material, Funktionsmaterial, dann können Sie diese Untersuchung durchführen und die haben da eben so ein Profil, wo Sie sagen, wenn das Profil erfüllt wird, dann ist er abklärungswürdig, dann ist er verdächtig, der Knoten, und sonst nicht. Sie haben relativ viele Punktdaten sich angeschaut. Man muss sagen, bei den unklaren Knoten, die sich dann genauer angeschaut haben, haben sie in 57% nur die mRNA gewonnen, die anderen waren alle Non-Diagnostik. Also das ist schon mal der erste Haken, also verlassen Sie sich nicht drauf. Was ich noch nicht gesagt habe, das kostet natürlich was. Das ist eine Pharmafirma, die möchte verdienen, also unter $3,000, glaube ich, spielt sich auch heute noch nicht ab. Dann noch die Versandkosten, ich weiß nicht, ob die da auch schon dabei sind aus Europa, aber es kann einmal der ein oder andere Patient zu Ihnen rantreten und fragen, ob er das nicht machen kann an seinem Punktdat. Deswegen denke ich mir mal, sollte ich das hier auch bringen. Das sind jetzt die Ergebnisse der Studie, damit Sie den Patienten auch ein bisschen was mitteilen können aus dieser Studie. Das sind eben diese Indeterminate Nodules. Wir haben in 265 Fällen histologische Follow-up von diesen Knoten und es hat relativ gut funktioniert. Also 78 wurden maligne Referenzwerte, das sind die, die histologisch maligen waren, wurden auch wirklich als suspekt in diesem Chip erkannt. und nur drei eigentlich nicht. Das ist ganz nett. Benigne, oje, da ist auch schon die Hälfte entdeckt worden. Und jetzt gehe ich ganz woanders hin, nämlich zu der Kontrollgruppe benigne Samples. Das heißt, wenn wir das an allen Schilddrüsenpunktdaten ausprobieren würden, wie viel würden dann ungefähr abklärungswürdig werden, dann merkt man, dass die ein bisschen viel sind, nämlich 13 von 44 Fällen. Das ist fast jede vierte Punktion, die wir als benign in der Zytologie einordnen, die als abklärungswürdig dann nehmen. Also so als Screening-Methode ist das absolut ungeeignet, muss man sagen. Interessant finde ich schon, dass Sie hier dreimal liegende Fälle, die wurden natürlich auch entdeckt bei der benignen Gruppe, das dürfte sich um ein Selection-Bias handeln. Anscheinend haben Sie da wirklich die Karzinome rausgesucht, sonst würde ich mir überlegen, was ist das für eine Zytologie, wenn über 6% malignen dann waren von dem Punktdat. Und das ist ja im Punktdat drinnen gewesen, sonst hätte man ja nicht die mRNA bekommen von dem Knoten. Nun, das ist jetzt das Dilemma der Molekulargenetik und das muss man und der Wissenschaft. Jeder will was Neues entdecken. Und diese Folie habe ich deswegen da, um sie noch mehr zu verwirren. Jede dieser Studien von den letzten 10, 15 Jahren stellt eine Studie dar mit unterschiedlichen Markern. Diese Buchstaben bedeuten immer, dass eine andere Markerkombination verwendet wurde. Es gibt nur eine Studie, die vergleichbar waren. Alle anderen haben unterschiedliche Sachen angeschaut. Die ersten Studien haben sich Zytologien angeschaut, Immunzytologien. Da haben sie Faktoren wie Galactin 3 genommen. Der andere hat HBME 1 dazu genommen. Das vergessen Sie, das sind irgendwelche molekularen Proteine, die man nachweisen kann, die häufiger in Papillären, Schilddrüsenkarzinomen zum Beispiel vorkommen können. Jeder dieser Studien hat andere Sets an molekularen Markern verwendet. Die ersten immunzytochemisch, dann eben mit Nicke Vorhoff, der hat diese ganzen Mutationsstudien und Translokationsnachweise gemacht. Und dann am Ende kommen hier die Mikro-RNA-Studien dazu und ganz am Ende eben diese Alexander-Studie, diese mRNA-Expressionsstudie. Also einen klinischen Relevanz bei der Feinnadelpunktion daraus ableiten zu können, ist, glaube ich, relativ schwer und muss ich Sie leider enttäuschen im Großen und Ganzen. Ich meine, die Mutationsanalysen, die haben ihren Stellenwert eventuell, sie haben halt eine nicht sehr hohe Sensitivität, muss man schon dazu sagen. Also zusammenfassend, die Zytologie als Abklärungsmethode ist sicherlich kostengünstig und hat die höchste Spezifität, das hat auch mein Vorredner schon gesagt, wir können manchmal sagen, dass da ein Karzinom drinnen steht, was keine andere Methode so gut kann. Wichtig, und das hat auch der Vorredner gesagt, ist, dass die Qualität des Punktdats wichtig ist. Solange die Qualität nicht stimmt, wenn da jedes Mal nach 6 Monaten wieder Junge reinrotieren, die dann wieder beginnen, wieder 5 nicht beurteilbare Punktdate und dann eines vielleicht in 20 haben oder 22, dann stimmt die Qualität nicht. Also das ist halt wichtig, damit man auf gute Daten kommt, nicht? Und natürlich auch die Befundung. Auch der Pathologe soll geübt sein. Ein Pathologe, der 50 Schilddrüsenzytologien im Jahr sieht, der ist nicht geübt in diesem Fach. Und Zytologie ist nicht etwas Leichtes, das sollte ein Pathologe schon mehr sehen, um die Erfahrung für diese Beurteilung zu haben. Da gebe ich auch den Amir ganz recht, bin ich ganz auf seiner Linie, das muss ein professionelles Team sein, wenn diese Zytologie und Pathologie danach, wenn das alles gemacht wird, die Feinnadelpunktion. Wichtig für mich, und deswegen stehe ich auch hier, das ist meine Botschaft, ist eine einheitliche Klassifikation. Leider haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft, in Österreich eine einheitliche durchzuführen. Es ist so, dass die Patienten immer mehr von einem Krankenhaus zum nächsten pilgern und schauen, was der eine Arzt sagt, was der andere Arzt sagt. Für mich ist es wahnsinnig schwer. Ich muss mir immer alle pathologischen Befunde, lasse ich mir immer die Zytologien dann. Also wir haben Professor Niederle von der Chirurgie, der will immer wissen, ob die Zytologie jetzt positiv oder negativ ist. Und ich selbst als Pathologe kann das nie sagen und muss das meistens anfordern, das Material, weil ich aus dem Befund eben nicht klar raussehe, wie er das zu interpretieren ist. Also da eine einheitliche Klassifikation, das liegt aber hauptsächlich beim Pathologen, das wäre durchaus erstrebenswert. Ich möchte noch eine Sache, weil es heißt Molekulargenetik und nicht nur Molekulargenetik in der Zytologie. Und es gibt einen Punkt, der in den letzten 15 Jahren einen Hype erfahren hat. Das ist das BRAF. Das haben viele von Ihnen wahrscheinlich gehört, papilläre Schilddrüsenkarzinom und V600E-Mutation vom BRAF-Protein. Und das möchte ich dann nachher noch einmal sagen, weil das ist relativ spezifisch. Nur wir haben es jetzt nicht nur bei der Schilddrüsenzytologie als Abklärung gefunden, sondern Sie finden immer wieder Arbeiten, dass das BRAF einen prognostischen Wert hat. Das heißt, BRAF-mutierte papilläre Schilddrüsenkarzinome haben eine schlechte Prognose. Das ist die Aussage, die man sehr häufig findet. Ich habe jetzt einmal so ein paar größere Studien herausgezogen. Das sind welche, die sagen, sie haben eine schlechtere Prognose. Das sind welche, die sagen, es ist keine schlechtere Prognose bei den BRAF-mutierten Karzinomen da. Wir haben das selber auch angeschaut. Das, was man sagen kann, ist, dass die Hälfte der Karzinome, der papillären Schilddrüsenkarzinome, die Hälfte ungefähr eine BRAF-Mutation haben, so eine V600E-Mutation. Und dass es mit dem Alter korreliert. Höher, also ältere Personen haben häufiger eine BRAF-Mutation als jüngere Patienten. Natürlich gibt es auch jüngere Patienten, die BRAF-Mutationen haben. Das, was hier auch noch hochsignifikant geworden ist, sind Wachstumsmuster. Das heißt, ein klassisches Wachstumsmuster, ein Wachstumsmuster mit oxyphilen Zellen, der oxyphile Zelltyp oder ein großzelliger Typ, die sind häufig BRAF-mutiert und andere Karzinomarten sind, andere papilläre Subarten sind nicht BRAF-mutiert. Da sieht man auch hier sehr schön, dass zum Beispiel follikulären Varianten bei uns, bei unserer Studie gar nicht BRAF-mutiert waren. Und dass zum Beispiel so eine großzellige Variante oder Trollcell-Variante, wie man sagt, oder auch oxyphile Variante, hier sogar eine Vatin-Tumor-like-Variante, ein ganz seltener Tumortyp, dass die eigentlich fast immer BRAF-mutiert sind. Also das haben unsere Studie auch bestätigt, das stimmt auch, also es hängt darauf ab, welcher histologische Subtyp ist. Bei uns hat die Aggressivität des Tumors N-Stadium, T-Stadium nicht assoziiert mit der BRAF-Mutation, wobei ich sagen muss, das war nur ein kleines Kollektiv. Und da gibt es jetzt eine retrospektive Multicenter-Studie, das ist die größte, die mir bekannt ist derzeit, letztes Jahr ist die publiziert worden. Die möchte ich jetzt noch zum Abschluss hineingeben, damit Sie sich bei diesem BRAF V600E auch wirklich auskennen. Über 1849 Patienten sind untersucht worden. 45,7% haben eine BRAF-Mutation gehabt. Sie sagen, dass die dass das BRAF V600E-Mutation assoziiert war mit der Mortalität der Leute. Ist auch richtig. Es sind 56 Patienten gestorben. 56 tumorassoziiert verstorben von 1849. Davon haben aber immerhin 45 BRAF gehabt. 45 waren BRAF-positiv. Das ist eine Assoziation, die kann man nicht wegdenken. 11 waren BRAF-negativ. Man könnte jetzt meinen, okay, wir müssen BRAF machen, das ist ein prognostischer Marker. Den müssen wir machen. Wenn man sich jetzt anschaut, das Stadium 1 und 2, das macht ungefähr das sind die ganzen Mikrokarzinome auch drinnen, ja? Die ganzen jüngeren Patienten. Wenn man da anschaut, das sind 1311 Patienten von dem ganzen Kollektiv, und davon hat es nur 3 Todesfälle gegeben und 2 waren BRAF-positiv und einer war BRAF-negativ, dann frage ich mich, kann ich den zumindest bei diesem Mikrokarzinoma-Selektionskriterium heranziehen, ja oder nein? Ich würde eher sagen nein, aber Subgruppen könnte es durchaus geben, wo es eine Relevanz hat. Wenn ich mir jetzt gewisse Stadium 3a anschaue und ob die schlechtere Prognose haben, da kann es möglich sein, dass es da eine Relevanz hat. Das überlasse ich aber dann meinen Kliniker, ob er das findet. Ich wollte Ihnen nur diese Daten zu der Molekulargenetik präsentieren, damit Sie auch wissen, wenn der Patient an Sie herantritt, was Sie ihm antworten können. Und danke.